Also das Beeindruckende finde ich, dass die Leute immer noch Hoffnungen haben. Und ich bewundere sehr, dass sie das schaffen, Träume zu entwickeln. Ich persönlich bin gerade ein bisschen ratlos, in welche Richtung das gehen soll.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
Hallo, und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Flucht. Vor wenigen Tagen, am 20. Juni, war Weltflüchtlingstag. Das wollen wir zum Anlass nehmen, um über die Situation von Geflüchteten und auch die Projektarbeit von Ärzte ohne Grenzen in diesem Bereich zu sprechen. Im vergangenen Jahr waren mehr als 110 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie noch nie. Und das UN-Flüchtlingswerk befürchtet, dass diese unfassbare Zahl in diesem Jahr sogar noch steigt, auf 130 Millionen Menschen. Die Konflikte im Gazastreifen und im Sudan treiben die Zahlen weiter nach oben. Doch die Ursachen sind ganz unterschiedlich. Krieg und Vertreibung sind ein Auslöser. Katastrophen als Folge der Klimakrise oder auch Perspektivlosigkeit können ebenfalls dazugehören. Entlang der Migrationsrouten bietet Ärzte ohne Grenzen ja in ganz unterschiedlichen Bereichen medizinische Versorgung an. Christian, kannst du ein paar Beispiele nennen?
Ja, prinzipiell ist es schon so, dass Flucht und Vertreibung einer der Kontexte ist, sozusagen, mit denen wir immer wieder überall zu tun haben, weil ja, Menschen fliehen halt immer wieder vor verschiedenen Sachen, und die Gründe, die einer Flucht zugrunde liegen, bestimmen das, was dann an Bedarf, an Unterstützung da ist. Ja, also wenn es lang vorbereitet sein kann, ja, ich weiß nicht, die Ernten fallen zum zweiten, zum dritten Jahr aus, dann mache ich mir den Kopf, wo kann ich hingehen? Was mir da einfällt, sind irgendwie innerhalb von einem Land in eine andere Region umzuziehen, weil ich da halt, keine Ahnung, mein Bruder, mein Schwager ein Stück Land hat, wo ich mir eine kleine Hütte bauen kann mit meiner Familie und da Subsistenzwirtschaft betreiben kann. Ja, das ist der Bedarf, der sich daraus ergibt, ein ganz anderer, als wenn irgendwo plötzlich Krieg ausbricht oder ein Feuer ist und ich innerhalb von Minuten das schnappe, was ich mir gerade schnappen kann, und auf einmal dann ohne alles dastehe. Ja, da ergibt sich wirklich ein ganz anderer Bedarf. Und oft ist es ja so, dass die Menschen dann zum einen halt medizinischen Bedarf haben, ja, aber oft auch ganz andere Bedarfe, Unterkunft, Verpflegung, Wasser, so ganz elementare Sachen. Und dann natürlich auch in vielen Ländern geht es darum, Arbeit, Bildung, ja, für die Kinder, können die weiter zur Schule gehen, also so verschiedene Sachen. Und als Ärzte ohne Grenzen sind natürlich unser Fokus immer wieder auf Gesundheitsversorgung. In einigen Ländern, wenn wir dann merken, da passiert gar nichts, was andere ganz basale Ansprüche betrifft, wie zum Beispiel dann Unterkunft oder Wasser, Essen, dann versuchen wir entweder jemand anderen zu finden, der dann sagt, hey, hier, da muss sich jemand kümmern, es braucht Unterkunft, es braucht Essen, es braucht Wasser. Und gerade beim letzten Punkt Wasser sind wir dann immer doch schon noch immer in der Zwickmühle, weil wir eigentlich theoretisch das Wissen haben und auch die logistische Kapazität im Kleineren, also nicht für 100.000 Menschen auf einmal, aber ja, 10.000, 20.000 Menschen könnten wir, glaube ich, auch mit Wasser versorgen, kurzfristig, für einen kurzen Zeitraum, sodass wir uns dann doch öfter mal noch ums Wasser selber kümmern, einfach auch, weil Wasser natürlich so einen riesen Einfluss auf Gesundheit hat. Nicht sauberes Trinkwasser oder unzureichendes Trinkwasser hat einfach einen sehr direkten Einfluss auf die Gesundheit der Menschen, und von daher ist dann immer Wasser immer noch so ein bisschen ein Bereich, in dem wir uns als Ärzte ohne Grenzen auch engagieren. Und noch ein Punkt, den ich gerne noch erwähnen wollte, ist die psychologische Unterstützung, weil wir schon auch sehen, dass natürlich Menschen darunter leiden unter der Flucht. Ja, zum einen, was sie erlebt haben, warum der Fluchtgrund, aber auch auf der Flucht passieren oft Sachen, die nicht vorhergesehen sind, die ungewohnt sind, wo damit umgegangen werden muss. Und wir haben so ein Konzept entwickelt, wo wir mit Menschen, die aus demselben Kontext arbeiten, so ein bisschen so ein Peer-to-Peer-Approach, der gut funktioniert, wo es einfach darum geht, darüber zu sprechen, was habe ich erlebt, wie geht es mir jetzt und was brauche ich jetzt, und unsere Erfahrung ist da ganz klar, und auch Studien zeigen, dass es den Menschen dann schon besser geht, wenn man darüber gesprochen hat. Ja, das ist noch nicht eine tiefe psychologische Unterstützung, sondern wirklich so ein von mir zu dir, wo ja, wir haben dasselbe erlebt, und ich bin nicht alleine mit meinen Sorgen, auch du kannst nicht schlafen nachts, weil du dir einen Kopf machst, wie es weitergeht, und oder immer wieder an das Haus denkst, wo wir hergekommen sind. Und das hilft den Menschen schon, also dass da auch diese psychologische Unterstützung und Gesundheit extrem wichtig ist.
Also insgesamt kann man auch einfach sagen, diese Kontexte sind unglaublich vielfältig, ne? Und das Betätigungsfeld von Ärzte ohne Grenzen ist auch dementsprechend groß. Das finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Wir haben dazu auch noch ein paar Hintergrundinformationen vorbereitet, bevor wir gleich zu unserem heutigen Gast kommen.
Aktuell sind weltweit mindestens 110 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist die größte Zahl an Vertriebenen, die je registriert wurde. Nach Schätzungen der UN könnte diese Zahl Ende des Jahres sogar bei 130 Millionen liegen. Etwa 60% der Geflüchteten suchen Sicherheit an einem anderen Ort im eigenen Land. 7 von 10 Menschen, die aus ihren Heimatländern fliehen, begeben sich in Nachbarländer. Im Jahr 2023 flüchteten die meisten Menschen aus Syrien, der Ukraine und Afghanistan. Die meisten Geflüchteten werden von der Türkei, dem Iran und Kolumbien aufgenommen. Ärzte ohne Grenzen arbeitet in mehr als der Hälfte seiner Projekte mit Menschen mit Fluchterfahrung. Die Organisation unterstützt die Betroffenen mit medizinischer Hilfe in ihren Heimatländern, entlang von Fluchtrouten oder in Geflüchtetencamps. Zudem betreibt Ärzte ohne Grenzen ein Schiff auf dem Mittelmeer, um Geflüchtete zu retten und zu versorgen, wenn sie in Seenot geraten. Die Organisation fordert Schutz sowie legale und sichere Wege für Geflüchtete. Sie setzt sich auf politischer Ebene für die Menschen ein, hört ihnen zu, lässt sie zu Wort kommen und erzählt ihre Geschichten.
Und jetzt zu unserem heutigen Gast, Erik Engel. Der ist heute hier zu Gast. Er ist schon seit mehr als 20 Jahren in der humanitären Hilfe tätig. In den vergangenen Jahren arbeitete er in der Wissenschaft. Erik wollte dann aber wieder stärker an konkreten Projekten und auch hands-on arbeiten. Deshalb hat er sich bei Ärzte ohne Grenzen beworben. Für die Organisation hat Erik als Projektkoordinator in 2 unterschiedlichen Fluchtkontexten gearbeitet. Vergangenes Jahr war er im Tschad und hat an der Grenze zum Sudan im Osten des Landes gearbeitet. Jetzt gerade ist er in Bangladesch, ganz im Süden, an der Grenze zu Myanmar und arbeitet dort im Balukali-Flüchtlingscamp. Das gilt als das größte Vertriebenencamp der Welt. Und aus Bangladesch ist Erik uns jetzt zugeschaltet. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
Hallo, super, dass ich bei euch sein kann.
Hallo Erik.
Erik, du hast ja in 2 sehr unterschiedlichen Ländern gearbeitet zuletzt. Wir würden jetzt gerne erstmal über den Tschad sprechen, dass sich hier um eine sehr aktuelle Krise handelt, von der wir auch öfter bei uns in den Medien hören. Anschließend wollen wir dann natürlich auch hören, wie deine Arbeit in Bangladesch aussieht. Deshalb jetzt erstmal Tschad. Du warst ja gerade erst da, als der Krieg im Nachbarland Sudan ausgebrochen ist. Was waren denn dort deine ursprünglichen Aufgaben? Fangen wir da mal an.
Also ich war vor allem da, bevor der Krieg im Sudan ausbrach. Ich war in Sila, in der Provinz Sila, das ist im Osten des Landes, hat eine Grenze mit dem Sudan und eine lange gemeinsame Geschichte. Vor über 20 Jahren gab es schon mal große Fluchtbewegungen aus dem Sudan in diese Provinz. Und jetzt war das Projekt, hatte als Schwerpunkt gemeindebasierte Erstversorgung, medizinische Erstversorgung. Das heißt, gemeinsam mit den Gemeinden hat MSF beschlossen, zu versuchen, aus diesem üblichen Nothilfemodus, wo wir ankommen und Kliniken hinstellen und für kurze Zeit da sind, sehr präsent sind, gute Arbeit machen und dann wieder verschwinden, haben wir beschlossen, zu versuchen, ein System auf die Beine zu stellen, bei dem Leute aus den Gemeinden ausgebildet werden als Grundgesundheitsarbeitende und als Geburtshelferin, um Krankheiten früh zu erkennen, solange sie im einfachen Stadium sind, zu behandeln. Und sobald sie komplizierter werden oder bei Schwangerschaften, sie weiter zu vermitteln an Gesundheitszentren. Die Notwendigkeit dafür ergab sich aus dieser chronischen Krise, in der die Gesundheitsversorgung im Tschad steht, durch Unterfinanzierung, zu wenig Personal, Mangel an Medikamenten. In der Region, in der ich arbeitete, während der Regenzeit treten regelmäßig die Flüsse über die Ufer und die Bevölkerung ist dann für Monate manchmal abgeschnitten von Gesundheitsversorgung oder anderen Servicedienstleistungen. In der Sahelzone, wo sowieso relativ knappe Ressourcen herrschen, eine Situation, die durch Klimawandel und immer extremere Wetterphänomene noch verschlimmert wird, verschärft wird. Migrationsrouten ändern sich, immer mehr Menschen sind im Wettbewerb um dieselben Ressourcen. Und in diesem Kontext wollten wir eben versuchen, in den Gemeinden etwas resilientere Strukturen zu schaffen, um selber quasi einfache Situationen beherrschen zu können und nur in schlimmeren Fällen weiter zu vermitteln. Das Ganze, wie gesagt, in dieser Grenzregion mit sehr viel Bevölkerungsbewegung, Nomadismus, Viehhirten und Bauern, die oftmals kooperieren und manchmal auch in Konflikt miteinander geraten. Und eben unsere nächste Stadt und unsere nächsten großen Märkte waren im Sudan tatsächlich. Also bevor der Krieg ausbrach, gab es selbe Sprache, zum Teil selbe Familien über die Grenze. Also eine enge Verbindung zu Darfur, zu der Region, die dort auf der anderen Seite des Landes liegt.
Bevor wir jetzt gleich auch konkret über deine Arbeit dort sprechen, Christian, vielleicht nochmal, kannst du ein paar Hintergründe nennen zu diesem Konflikt?
Ich versuche es ganz einfach zu halten, weil sonst machen wir einen Podcast zum Sudan.
Okay.
Aber nur ganz kurz, also Nachbarland Sudan zum Tschad, da ist vor über einem Jahr jetzt der Krieg ausgebrochen. Der Grund, der offensichtliche Grund für die Gewalt ist ein Machtkampf zwischen dem aktuellen Oberbefehlshaber der Armee, Abdel Fattah al-Burhan, und seinem Stellvertreter letztendlich, dem Milizenführer Mohamed Abdan Daglo. Auch ja, dass der Oberbefehlshaber und der Stellvertreter sich bekriegen, ist aus der Geschichte, die Erik jetzt gerade schon erwähnt hatte, ja, dass der Konflikt im Sudan ja schon Jahrzehnte zurückgeht und immer wieder Friedensabschlüsse kamen und dann halt zum Beispiel so eine Machtstrukturierung zustande kam. Ja? Die beiden haben immense Armeen hinter sich letztendlich, die schwer bewaffnet sind, und die bekämpfen sich gegenseitig. Ja? Seit dem Ausbruch vor über einem Jahr sind mehr als 8,5 Millionen Menschen geflohen, zum Großteil erstmal innerhalb des Sudans. Ja, was wir zum Anfang gesehen haben, ist wirklich, die Menschen aus den Städten geflohen sind, da wo die Kämpfe stattfanden, immer versucht von den Kämpfen sich wegzubewegen, aber auch über die Landesgrenzen Richtung Südsudan, Richtung Ägypten, in die Zentralafrikanische Republik, aber auch in den Tschad letztendlich geflohen sind.
Erik, mich würde interessieren, wie verändert sich eigentlich die Arbeit, wenn ja, Krieg ausbricht? Du hast ja gesagt, du bist dorthin, bevor der Krieg ausgebrochen war. Wie hat sich dann deine Arbeit verändert?
Ja, du hast eine relative Routine, deine üblichen Probleme und Herausforderungen, und auf einmal hörst du von Neuankünften über die Grenze, von Geflüchteten, erstmal gerüchteweise und zahlenmäßig völlig unbestätigt, und dann verdichtet sich das und auf einmal geht's super schnell. Bei uns kamen innerhalb von 2-3 Wochen, würde ich sagen, über 10.000 Menschen über die Grenze geflohen, wobei natürlich es schwer ist, das zu zählen und in Nummern zu fassen. In anderen Regionen, weiter im Norden, Adre zum Beispiel, kamen um ein Vielfaches mehr. Die erste Woche, nachdem wir davon gehört hatten, sind wir hingefahren mit einem kleinen Team, um uns über die Situation zu informieren und einen eigenen Eindruck zu bekommen, mit Ärzten, Ärztinnen und Logistikern, um zu sehen, was sind die Notwendigkeiten, so ein schnelles Assessment machen letztendlich, um auch zu gucken, was wir überhaupt leisten können. Und dann siehst du halt Menschen, Familien, die angekommen sind mit so gut wie nichts. Viele kamen mit gar nichts. Einige hatten das Glück, einen Handrollwagen mitnehmen zu können, mit ein paar Haushaltsgegenständen, vielleicht eine Matratze oder einen Eimer oder eine Karaffe, eine Decke, also wirklich mit extrem wenig, und wohnten dann in Anführungszeichen erstmal unterm Baum oder unter gar nichts. Die Autoritäten haben den Ankömmlingen Orte zugeordnet, wo sie erstmal bleiben könnten. Es wurden ihnen auch sogar erlaubt, manche Pflanzen zu schneiden, um sich selber Unterkünfte bauen zu können aus lokalen Materialien, sodass relativ schnell ein Flüchtlingscamp entstand aus vor allem natürlichen Materialien, irgendwelche Bastschilf, Ästen, um sich so notdürftig vor Sonne und wenn Regen kommen sollte, es war kurz vor der Regenzeit, sich auch davor ein bisschen zu schützen. Also für mich war es auf jeden Fall beeindruckend zu sehen, wie sich die Leute selber zu helfen wissen in dieser Situation. Also man merkt, dass viele mit Mobilität auf jeden Fall eine Erfahrung haben und schnell mit vorhandenen Materialien sich irgendwas zusammenzimmern können, um wenigstens sichtgeschützt zu sein und ein bisschen Privatsphäre zu haben. Dann auch sehr beeindruckend war die Bereitschaft der Lokalbevölkerung zu unterstützen, soweit sie das bringen konnte, weil Also wir sind wirklich in der ganz peripheren Region vom Tschad, das sowieso ein Land ist mit vielen verschiedenen Schwierigkeiten, ökonomischen, sozialen Schwierigkeiten. Und in der peripheren Region sind die dann nochmal höher. Also sie haben selber nichts, die Ernte lag schon eine ganze Weile zurück. Und trotzdem haben sie es geschafft, für die ersten Tage wenigstens eine Nahrung zu teilen, damit die Leute ein bisschen was haben, um über die Runden zu kommen. In dem einen Ort gab es so ein Schulgebäude, das aus drei Räumen bestand. Eins wurde für schwangere Frauen zur beiseite gestellt, damit sie da ein bisschen Ruhe hatten. Ein anderes wurde so als notdürftige Gesundheitszentrum, wo ein Krankenpfleger aus der nächstgrößeren Ortschaft hinkam, einmal die Woche oder zweimal die Woche, um wenigstens das Notdürftigste zu erpflegen. Kurz nach uns, mit uns kamen dann unterschiedliche andere internationale Akteure vorbei und haben angefangen, Assessments zu machen, wie man das erstmal macht. Als NGO muss man sich ja erstmal mit der Situation vertraut machen. Und bis quasi die Antwort der humanitären Organisation anlaufen konnte, mussten die Leute das überbrücken. Und das haben sie geschafft aus eigener Kraft und mit der Hilfe der Lokalbevölkerung. Das war toll zu sehen.
Das klingt beeindruckend. Mich würde interessieren, über was für einen Zeitraum spricht man da eigentlich? Also wenn du sagst, es kommen in relativ kurzer Zeit wahrscheinlich 10.000 Menschen oder mehr, ihr guckt dann erstmal, wie ist die Situation, was für Strukturen haben sich vielleicht schon spontan improvisiert aufgebaut und wo könnt ihr denn ansetzen? Was habt ihr denn konkret gemacht und über was für einen Zeitraum spricht man da?
Also wir haben innerhalb von 2 Wochen haben wir unseren Plan gemacht und die Ressourcen mobilisiert, um loslegen zu können mit mobilen Kliniken. Es war klar, dass mobile Kliniken gebraucht würden. Mobil mussten sie sein, weil nicht vorhersehbar war, wo der nächste Schwung Geflüchteter ankommen würde. Und weil wir auch unsere Belegschaft da nicht übernachten lassen konnten, sondern die immer wieder zurückholen mussten ins nächstgelegene Büro. Wir hatten zufällig nicht weit davon so eine Unterbüro, wo Leute bleiben konnten für die Nacht.
Du hast gerade schon gesagt, dein Einsatz ist ja auch eine Weile her. Christian, hast du ein paar aktuelle Informationen zu der Lage vor Ort und was ihr dort macht?
Komme ich gleich dazu. Ich wollte noch mal kurz auf diese Zeit eingehen, weil du danach gefragt hast. Ich finde es ja schon spannend, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, mein Haus brennt, ich renne raus und dann brauchst du 3 Wochen, wie mir jemand eine Decke gibt, dann ist das ja schon lange Zeit so. Ne? Und ich glaube, da müssen wir uns einfach kritisch auseinandersetzen. Klar, jetzt im Tschad, im Ostchad, also Erik hat es ja gut beschrieben, das ist relativ weit weg und dass wir da schon in der Nähe waren, hat es schon noch beschleunigt. Und die 2 Wochen Zeit zu sagen, die es braucht, um in Aktion zu sein, voll in Aktion zu sein, ist, glaube ich, sehr vertretbar, weil wir, Erik hat es ja erwähnt, nach ein paar Tagen sind wir hingefahren, haben geguckt, was sind die größten Bedürfnisse. Und wenn sich da Riesenbedürfnisse sofort ergeben hätten, hätte man auch noch schneller sein können. Wie das funktioniert, ist, dass fast alle NGOs haben so ein Notfallbudget, den Notgroschen so ein bisschen an der Seite, wenn dann Unvorhergesehenes passiert. Und als Organisationen, die in so Konfliktgebieten arbeiten, wissen wir, dass sehr viel Unvorhergesehenes passiert. Also deswegen haben wir so einen größeren Notgroschen und den haben eigentlich alle Organisationen. Und mit dem kann man erstmal agieren. Ja? Und Organisationen, die halt sehr stark von institutionellen Geldern, also von staatlichen Geldern abhängen, die brauchen dann extrem lange, bis zu Wochen, Monate, um dann halt Geld für diesen Kontext zu generieren. Ja? Also wenn jetzt das UN-Flüchtlingshilfswerk dann, oh, da kommen 10.000, 100.000 Menschen aus dem Sudan in den Tschad, dann ist es, da überschreitet das denen ihr Budget erstmal und dann müssen sie gucken mit den Geldgebern, okay, wie komme ich jetzt Geld her, für die Leute halt Zelte zu kaufen, Wasser zur Verfügung zu stellen etc.
Weil es auch ein politischer Prozess ist, ja, da muss erstmal Geld total bewilligt werden.
Absolut. Und als Ärzte ohne Grenzen sind wir halt ja sehr unabhängig, ja, das ist wirklich sehr wichtig, weil wir halt, unser Notgroschen ist ein bisschen größer, weil wir letztendlich alle Leute bitten, uns zweckunabhängig zu spenden und deswegen können wir dann relativ schnell mehr Geld zur Verfügung stellen für so einen Kontext, den keiner auf dem Schirm hatte. So, ne? Und wo wir auch selbst wir, wenn wir Fundraising dann ankurbeln würden, eine Weile brauchen, um dann Gelder speziell für den Ostchart generieren zu können. Also das finde ich nochmal diese Verbindung zwischen der Finanzgeld, was da ist und wie schnell reagiert werden kann, spielt eine große Rolle. Dann jetzt zurück aber zum Tschad. Also es gab 3 große Flüchtlingscamps, die seit über 20 Jahren da sind. Zu den 3 Camps gab es Überlegungen, noch 2 weitere einzurichten, um halt die Leute zentral versorgen zu können, was natürlich den Vorteil hat, ja, Wasserversorgung macht man sich einmal im Kopf und dann kommt man aus der Situation raus, die Erik auch schon erwähnt hat, okay, wo kommen denn morgen die nächsten 10.000 an und muss ich dann dahin flitzen, sondern versuchen gleich, okay, wenn da 10.000 Leute kommen, versucht man denen entgegenzugehen und sagen, hier gibt's ein Lager, da könnt ihr hingehen, da gibt's vielleicht schon Zelte, das wäre der absolute Traum, meist nicht möglich, aber ja, so eine Überlegung gab's. Und Wasser ist eine Riesenherausforderung. Ja? Letztendlich ist es Sahel, es ist extrem trocken oder extrem nass. Aber meistens ist es einfach zu trocken. Ja? Und Brunnen bohren ist dann oft auch keine Option, sodass Wasser oft über weite Entfernungen transportiert werden muss. Der andere Punkt ist, dass dann halt oft die Gesundheitsversorgung auch weit weg ist. Ja? Also die ist im Tschad nicht super gut und im Ostchad nochmal eine Runde schlechter. Und wenn dann halt so ein Camp irgendwie 2 Autostunden vom nächsten Krankenhaus weg ist, dann heißt es einfach, dass wenn es medizinische Notfälle gibt, man wirklich 2 Stunden unterwegs ist, um mit dem medizinischen Notfall ins Krankenhaus zu kommen. Aber man kann ja auch nicht jeden Tag 3-mal losfahren. Das sind riesen Herausforderungen. Ja? Aber jetzt zurück zu heute. In einem der Camps haben wir uns auch um die Wasserversorgung gekümmert, weil es einfach der Bedarf groß war und andere Akteure nicht zur Verfügung standen, das zu machen. Dort stellen wir täglich ungefähr 400.000 Liter Wasser zur Verfügung, wollen aber gerne das also mindestens verdoppeln auf 800.000 Liter. Ist eine wahnsinnige Menge, ja? Deswegen Logistik ist da viel. Aber für die einzelnen Menschen kommt da nicht so viel bei rum. Ja? Wenn wir in dem betreffenden Flüchtlingslager heißt es, dass wir im Moment nur ungefähr 10 Liter pro Person und Tag zur Verfügung stellen können, was unter dem Minimum ist, das wir uns eigentlich selber gesetzt haben. Ja, eigentlich sagen wir, also mindestens 20 Liter. Alleine zum Trinken braucht man in der Region wahrscheinlich so 3 Liter, wenn man knapp ist. Ja,
also ich glaube, wenn man das mal ins Verhältnis zu unserer Welt setzt, ne, das absolut. Ist einmal eine Spülmaschine anmachen oder einmal eine Waschmaschine anmachen. So, ja, dann ist das Wasser weg.
Also wir haben das mal probiert. Ja, wir haben und jemanden so ein 10 Liter Wasser zur Verfügung stellt, ja, oder einfach hier ein paar Plastikflaschen, die man im Supermarkt kauft und sagt, okay, damit machst du jetzt mal deinen Tag. Zähneputzen fängt es meistens an, dann wird ein Schluck getrunken zum Frühstück, dann muss Essen zubereitet werden. Also hier in Deutschland ein paar Nudeln kochen, ein paar Kartoffeln kochen, ups, sind 2-3 Liter weg. Klar, man könnte das Wasser wieder auffangen, ist ja dann auch schon mal abgekocht, ja, so. Also ich kann es wirklich mal jedem empfehlen, das mal zu versuchen, so mit 10 Liter Wasser am Tag ist unmöglich. Ja?
Ja. Ich meine, hier ist der Durchschnitt mehr als das 10-fache am Tag.
Absolut.
130 Liter am Tag verbraucht man hier an Wasser.
Genau, aber selbst wenn wir sparsam sind, ist 20 Liter pro Person und Nase ist wirklich was eine große Herausforderung ist, wo man sich wirklich einen Kopf machen muss den ganzen Tag, okay, wie viel Wasser habe ich noch, wo kommt das nächste her, reicht es jetzt noch für das oder kann ich das jetzt nicht machen? Wasser ist eine Herausforderung und das ganze Camp-Leben ist letztendlich eine Herausforderung. Ja, man ist permanent damit beschäftigt, sich darum zu kümmern, zu überleben. Und das ist, glaube ich, was sich viele nicht vorstellen können, dass das, ist nicht, dass man da sitzt und den ganzen Tag wartet, oh, wann kommt denn der Wasser-LKW vorbei und wann kommt denn der Brötchen-LKW vorbei und ja, so, sondern man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Unterkunft weiter reparieren, verbessern, letzte Nacht hat es durchgeregnet oder es war total heiß oder ja, sind alle gesund, ja, nein, wenn nicht, heißt es mindestens den ganzen Tag darauf verbringen, zu gucken, ob da jemand kommt, ach nee, kommt erst Dienstag wieder der Arzt, okay, muss ich mir damit über die Runden kommen, ja, also alleine diese Tagesbeschäftigung ist extrem anspruchsvoll und verbraucht extrem viel Ressourcen. Und je mehr Menschen da unterwegs sind, umso herausfordernd wird es.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen die Situation angesprochen, also wie es sich vielleicht anfühlen mag für Menschen in so einem Camp. Das würde ich gerne jetzt mal dich fragen, Erik. Also wie war denn die Situation für die Menschen vor Ort, als du da warst im Tschad?
Die Leute, die zuerst ankamen, kamen von kurz hinter der Grenze und hatten zum Teil sogar Verwandtschaft auf dieser Seite der Grenze. Und sie waren jetzt nicht vor reellen Kämpfen geflohen, sondern eher aus Angst, dass sich was reproduzieren würde, was in der Gegend leider schon häufiger passiert ist. Also wirklich Leute, die in der Vergangenheit mal traumatisiert gewesen sind und jetzt aus Angst wieder fliehen. Die Entscheidungen müssen dann schnell fallen, man kann nichts mitnehmen, also man ist an sich schon verzweifelt. Viele sind auf dem Weg auch noch dann doch überfallen worden, zusammengeschlagen worden oder andere schreckliche Dinge passiert. Alles, was sie hatten, fast alles, was sie hatten und ihre Ernährungsgrundlage, also ihre Felder, ihr Hab und Gut, mussten sie zurücklassen. Also die Leute kommen an sind erstmal froh, weggekommen zu sein, aber sind natürlich auch verzweifelt, ob ihrer Situation vor Ort. Du spürst natürlich den enormen Druck, weil du siehst, dass die Leute in eigentlich inakzeptablen Umständen leben müssen. Du weißt aber auch, dass du nicht zaubern kannst und dass du das nicht morgen oder übermorgen, sondern wenn es gut läuft und bei uns lief es halt gut durch diese Flexibilität, die Christian vorhin erwähnt hat, dass wir das relativ schnell machen können, aber nicht so schnell, wie es eigentlich notwendig wäre. Ja, und dann der Konflikt hat sich ja dann weiter immer weiter verschlimmert. Die Gewalt in Darfur nahm enorm zu, Plünderungen, Brandschatzungen und so weiter. Also die Traumata der Leute, die ankamen, die über die Grenze kamen, wurden dann immer schlimmer.
Mich würde interessieren, nochmal so einen aktuellen Blick auf die Lage vor Ort zu werfen. Christian, habt ihr mit Kolleginnen gesprochen, die gerade vielleicht auch aktuell da sind?
Klar, wusste ich natürlich, dass die Frage kommt. Hab ein bisschen mit Kolleginnen gesprochen, Menschen, die gerade vor Ort arbeiten, aber auch dahin gereist sind. So war zum Beispiel der internationale Präsident von Ärzte ohne Grenzen, Christos Christou, in Adre. Das liegt direkt an der Grenze zwischen Tschad und Sudan. Und er hat, finde ich, sehr beeindruckend geschildert, wie die aktuelle Lage vor Ort ist, was die Menschen gerade durchmachen und was sie brauchen.
I had the opportunity to meet with the community, mainly women and little kids.
Ich habe mit den Geflüchteten hier gesprochen, vor allem mit Frauen und Kindern. Sie erzählen schreckliche Geschichten über ihre Flucht. Hinter all diesen Geschichten steht das gemeinsame Bedürfnis nach einfacher Grundversorgung, sauberes Wasser, Sicherheit, medizinische Versorgung und natürlich Essen. Es war beeindruckend zu sehen, wie mutig diese Menschen aufstanden und sagten, dass es ihnen letztlich darum gehe, dass ihre Menschenwürde geachtet wird. Ärzte ohne Grenzen liefert 75% des in den Camps bereitgestellten Wassers. Aber das Wasser reicht bei weitem nicht. Nach humanitären Standards brauchen die Menschen mindestens 20 Liter Wasser pro Tag. Bisher haben sie gerade mal 10 Liter. Unter diesen Lebensbedingungen und ohne genug sauberes Wasser können Krankheiten schnell übertragen werden. Diese Situation darf so nicht andauern. Wir brauchen die Unterstützung von mehreren humanitären Organisationen. Es muss sich jemand um die Wasserversorgung kümmern, damit wir uns auf medizinische Nothilfe konzentrieren können. Es muss mehr getan werden. Was wir heute tun, reicht nicht.
There's a lot much more that needs to be done here and it's not done today.
Ich finde, Christoph schildert hier sehr gut, wie die Situation gerade vor Ort ist. Und um noch zu ergänzen, in Adre gibt es jetzt zusätzlich noch einen Hepatitis E-Ausbruch. Hepatitis E ist ein Virus, das sich oft übers Wasser verbreitet und aufgrund der mangelnden Hygiene des Wassers zurückzuführen ist. Ja, also das könnte man eigentlich bearbeiten, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass es jemand mitbringt sozusagen und dann in den Wasserkreislauf den Virus hineinbringt und der dann einfach da ist. Und jetzt ein Jahr nach dem Kriegsausbruch, die Menschen haben zum Teil halt im Sudan ausgeharrt oder sitzen jetzt doch schon seit einem Jahr im Osten des Tschades. Und da geht es den Leuten einfach nicht mehr gut, die sind geschwächt. Wir hatten ja den Lebensalltag, hatte ich versucht vorhin zu beschreiben. Und jetzt ist unsere große Sorge, dass dieser Hepatitis E-Ausbruch und die Infektion einfach für Menschen, die schon leicht oder moderat mangelernährt sind und daher ein schwaches Immunsystem haben, die einfach extrem angreifen kann und letztendlich kann es tödlich für viele von ihnen enden. Wir haben da zum Beispiel auch mit Khadija Yahya Adam gesprochen. Sie ist eine erfahrene Hebamme und eine von den mehr als 600.000 sudanesischen Flüchtlingen, die versucht im Tschad zu überleben. Offiziell darf sie nicht arbeiten, wurde aber von Ärzte ohne Grenzen als Freiwillige ausgebildet. Ja, ist was wir oft machen, so eine GeburtshelferInnen, die Frauen bei der Entbindung unterstützen. Mit ihrer Expertise unterstützt sie die geflüchteten Frauen, vor allen Dingen in der vor- und nachgeburtlichen Versorgung. Und durch das Wissen, was wir ihr vermittelt haben, kann sie auch schneller einschätzen, wann Frauen vielleicht besser eine ärztliche Unterstützung brauchen und sie zu uns ins Krankenhaus schicken. Wir haben für sie jetzt ein Pseudonym gewählt, weil sie gerne anonym bleiben wollte.
Es ist mir wichtig, dass Mütter und ihre Babys in Sicherheit sind. Ich habe 17 Jahre lang im Krankenhaus gearbeitet. Jetzt kann ich hier meine Gemeinschaft unterstützen. Die Frauen kommen zu mir, weil sie wissen, dass ich im Sudan Hebamme war. Wenn es sich um schwierige Fälle handelt, überweise ich sie sofort ins Krankenhaus. Ich will die werdenden Mütter auf unser Angebot aufmerksam machen. Denn wenn sie nicht wissen, welche Versorgung Ärzte ohne Grenzen anbietet, kommt auch niemand. Aber so kommen sie für Untersuchungen zu mir, später auch für die Geburt. Mein Wunsch ist es, dass alle Arbeit finden und überall auf der Welt Frieden herrscht.
Die aktuelle Situation der geflüchteten Menschen im Tschad ist besorgniserregend. Wir haben es gerade gehört. Und neben der medizinischen Hilfe drängeln wir wirklich sehr, dass noch mehr humanitäre Organisationen auf diese Katastrophe reagieren. Wir sehen letztendlich, dass die Menschen, die aus dem Sudan geflohen sind, viel zu wenig Unterstützung haben im Tschad, aber auch im Sudan selber sehen wir, dass es viel zu wenig Hilfe gibt für den Bedarf, der da ist. Ja, der Krieg zerstört Infrastruktur, Krankenhäuser, die Menschen können nicht auf ihre Felder. Wir sehen systematische Vertreibung, Angriffe auf Zivilisten, sodass die Lage einfach nicht sicher ist und die Menschen sind auf externe Hilfe angewiesen, sowohl im Sudan als auch im Osten vom Tschad. Und da ist einfach zu wenig Hilfe da. Die Bundesregierung hat gerade ihre Bereitstellung von Geldern für den Sudan erhöht. Ja, das begrüßen wir sehr. Bis jetzt sehen wir aber kaum, was von dem Geld ankommt. Also da brauchst du wirklich die großen UN-Hilfswerke, die müssen jetzt ihre Maschinerie wirklich nochmal eine Stufe nach oben schalten, damit die Menschen im Sudan und auch im Osten vom Tschad einfach ausreichend Nahrungsmittel, Zelte und auch die Wasserversorgung ausreichend ist. Deshalb auch für uns nochmal in eigener Sache, damit wir die Menschen im Sudan und im Osten vom Tschad unterstützen können und eine verlässliche Hilfe bieten können, brauchen wir ihre Unterstützung. Wir brauchen genug Ressourcen, eine grundlegende medizinische Versorgung gewährleisten zu können. Und ein Beispiel da könnte sein, dass wir mit 14 Euro zum Beispiel 20 Menschen auf der Flucht für 3 Monate mit wichtigen Medikamenten versorgen können. Also letztendlich ein Beitrag, der, glaube ich, in Deutschland recht überschaubar ist. Und daher möchte ich euch, liebe HörerInnen, bitten, unterstützt die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Wir arbeiten in mehr als 70 Ländern weltweit. Eure Spende kommt definitiv an unter www.msf.de/spenden. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Könnt ihr dies tun. Vielen Dank dafür.
Ich hatte es ja am Anfang der Folge schon erwähnt, wir wollen uns auch die Lage von Geflüchteten in einer anderen Region anschauen. Erik, du bist jetzt gerade in Bangladesch. Vielleicht jetzt erstmal die Frage, wie ist die Situation dort, auch im Vergleich mit der Lage im Tschad vielleicht?
Ist ein völlig anderer Fluchtkontext, völlig andere Weltregion sowieso auch, anderes Klima, andere Vegetation, aber der Fluchtkontext und die Lebensbedingungen sind nicht zu vergleichen. Also dieses riesige Camp hier, Megacamp nennen wir es, gibt es seit knapp 7 Jahren. Es ist mittlerweile recht gut organisiert. Es gibt eine Campverwaltung oder jedes Camp innerhalb dieses Megacamps hat seine eigene Verwaltung. Es gibt eine Wasserversorgung aus Tiefbrunnen. Es gibt eine Vielzahl von nationalen, internationalen NGOs, die sich mit verschiedenen Thematiken beschäftigen innerhalb dessen, was die Regierung von Bangladesch zulässt. Das ist schon mal beeindruckend und muss gewürdigt werden. Gleichzeitig ist es ein Camp, ein Gebiet, das sich auf knapp 23 Quadratkilometern erstreckt. Das ist eine Fläche, ich habe das mal nachgeschaut, vergleichbar mit so einer ganz kleinen Stadt in Deutschland, Schnackenburg im Landkreis Lüchow-Dannenberg, wo, glaube ich, um die 500 Menschen leben oder vielleicht 1000, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall bei uns im Megacamp sind es knapp unter 1 Million Menschen, die auf dem Boden quasi in 14 Quadratmetern im Durchschnitt pro Familie leben müssen. Das sind unglaublich gedrängte Lebensbedingungen. Also es ist organisiert, aber es ist gleichzeitig wahnsinnig prekär für die Leute. Also in so engen auf so engem Raum zusammenzuleben, Wasser, Latrinen und so weiter sind natürlich nicht in jeder Unterkunft, sondern sind irgendwo zentral zu finden. Das heißt, die hygienischen Bedingungen sind ebenfalls prekär. Die Häuser sind aus Bambus und Plastikplanen gebaut. Das sieht organisierter aus, als man sich vielleicht einen Slum hin aus Plastikplanen und Wellblech vorstellt. Aber sobald irgendwo ein Feuer ausbricht, verbreitet sich das mit rasender Geschwindigkeit, zieht quer durchs Camp und zerstört hunderte von Unterkünften, bevor irgendjemand überhaupt reagieren kann. Also kleine Katastrophen sind hier sofort multipliziert durch diese Dichte einfach.
Vielleicht mal so zur Einordnung, wie ist denn dieses Camp eigentlich entstanden? Du hast gesagt, es gibt es schon seit 7 Jahren. Kannst du was zum Hintergrund sagen?
Die Geschichte der Rohingya, eine muslimische Minderheit in Myanmar, ist eine lange der Unterdrückung und der zunehmenden Entzuges der Staatsbürgerrechte in Myanmar. 2017 kam es dann zum bisher letzten großen Gewaltausbruch, gegen den mittlerweile auch ein internationaler Strafgerichtshof ein Verfahren wegen Genozid anhänglich ist. Damals kam auf jeden Fall über 700.000 Rohingya über die Grenze geflüchtet und wurden von der Regierung von Bangladesch in Empfang genommen. Und es wurde ihnen verschiedene Territorien hier entlang dieses kleinen Südzipfels Bangladeschs, entlang der zwischen dem Bay of Bengal, dem Indischen Ozean und Myanmar zugeordnet. Mittlerweile hat sich die durch weitere Flucht und Zuzug, so trickling, eintröpfeln quasi und durch natürliche Bevölkerungswachstum sind jetzt knapp 1 Million Menschen, die in diesen Camps leben, das mittlerweile von einem großen Stacheldrahtzaun umschlossen ist, trotz dieser ursprünglichen, ich nenne es mal Willkommenskultur oder diesen zumindest zur Seite rücken und die Leute hier anzusiedeln, was ja eine Wahnsinnsleistung ist. Also ein Nationalpark wurde dazu quasi hergegeben. Trotzdem haben die Rohingya nicht den Status als Flüchtlinge bekommen, der ein international anerkannter Status ist, sondern gelten als vorübergehend Vertriebene und die Regierung Bangladeschs ist es wichtig, dass sie als vorübergehend Vertriebene behandelt werden und keine Rechte haben auf verschiedene Dinge, die man als anerkannter Flüchtling haben sollte. Es gibt administrative Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass die Menschen nicht die Freiheit haben zu zirkulieren. Also sie müssen innerhalb der Camps bleiben. Es gibt an allen Ausgängen Checkpoints. Es gibt innerhalb der Camps Patrouillen, die relativ willkürlich Leute kontrollieren können und ihnen irgendwas anhängen können. Die Tore nach außerhalb der Camps, also wenn man nachweisen kann, dass man zum Beispiel ärztliche Versorgung braucht, wenn man nachweisen kann, dass man aus irgendeinem Grund raus muss, dann gibt es Phasen, in denen die Camp-Administration das zulässt und dann gibt es wieder Phasen, in denen sie die Schotten dicht macht und die Leute da drin sind. Das heißt, diese Willkür führt dazu, dass die Leute eigentlich keine Verfügungsgewalt über ihr eigenes Leben und ihre eigene Zukunft haben und nicht selbstbestimmt machen können. Alles, was sie kriegen, also die hängen ökonomisch, hängen sie von humanitärer Hilfe ab, völlig. Und es gibt einige, die können als Freiwillige arbeiten für NGOs, ähnlich wie Christian das beschrieben hat. Also wir dürfen ihnen keine Arbeitsverträge geben, sondern nur als Volunteers beschäftigen. Und es gibt Leute, die kleine Handwerke nachgehen, kleine Geschäfte wurden eröffnet, aber das alles passiert quasi informell. Das heißt, alles muss irgendwie geduldet werden von der Camp-Verwaltung und dieses willkürliche System, die können am nächsten Tag beschließen, die alle Märkte müssen zumachen und dann wird alles zugemacht und man hat wieder alles verloren.
Eine Frage, die sich mir aufdrängt, ist so ein bisschen, erstens, ja, so Hoffnungslosigkeit, gibt es denn da, was ist denn da so das tägliche Gespräch in den Camps? So kriegst du das mit, wo das hingehen soll, ja, 7 Jahre jetzt an einer Stelle zu sitzen, könnte ja das eine Problem sein. Zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt über die lange Zeit dann doch auch sozusagen so eine Hilfsinfrastruktur entstanden ist, die funktioniert denn sowas? Ja, keine Ahnung, Wasserverteilungsstellen, Gesundheitseinrichtungen in so einem Gebiet, wie funktioniert denn das?
Die Hilfsinfrastruktur existiert und die funktioniert dann mehr oder weniger gut. Gerade zum Beispiel führen wir so ein große Erhebung in allen Camps vor über die Wassernetzwerke, um zu sehen, wie funktional sind die, wie viel Wasser geben die her, wie viele Stunden am Tag sind die geöffnet. Weil in der Theorie existiert alles, aber in der Praxis ist es nicht gewährleistet, dass es tatsächlich das gibt, was es geben soll. Also es gibt eine Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen, die aber möglicherweise gar nicht die Öffnungszeiten einhalten können, die sie vorgeben oder die eigentlich eigentlich der Standard wären, auch vom Gesundheitssektor her, weil sie das Personal dafür nicht haben, die keine Medikamente rausgeben können, weil es am Nachschub gefehlt hat. Also so diese Umsetzung der Theorie ist eine große Herausforderung und das führt zu einer wahnsinnigen Frustration unter der Bevölkerung. Es gibt in NGO finanzierte kleine Bildungsstätten, in denen Kindern so eine Grundschulausbildung nach Myanmar-Curriculum gegeben werden kann. Aber dafür gibt es keine qualifizierten Lehrer und Lehrerinnen, so dass die Orte da sind, aber die sind nicht mit Leben gefüllt oder den Kindern wird da keine qualitative Bildung zugesprochen. Das Wasser hatte ich erwähnt, gibt es aber durch viele von den Tiefbrunnen. Wassernetzwerke sind nicht so funktional, wie sie sollten. Das heißt, die Leute gehen dann doch zu den Pumpen zurück, wo das Wasser aus weniger Tiefen hochgepumpt wird, oft von so einer brackigen Qualität ist und als Trinkwasser eigentlich nicht so geeignet, sodass die hygienischen Bedingungen auch sehr prekär sind. Im letzten Jahr gab es eine Krätze-Epidemie, einen Ausbruch. Über 40% der Camp-Bevölkerung war von Krätze betroffen. Jetzt im Dezember, glaube ich, gab es eine Massenmedikamentenvergabe, um zu versuchen, dem ein Ende zu setzen. Die Werte sind immer noch über 10%. Und ein großes Thema ist natürlich die Rückkehr, ne? Also Bangladesch will, dass die Leute nach Myanmar zurückkehren. Die Leute würden am liebsten natürlich auch nach Myanmar zurückkehren, aber in einer würdevollen Weise. Das heißt, dort ein Leben führen können in Freiheit als Staatsangehörige. Sie sind aber staatenlos und aktuell, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so bekannt ist, aber aktuell findet im Westen Myanmars ein Bürgerkrieg statt, also in der Region, in der Herkunftsregion der Rohingya und keine der beiden Kriegsparteien hat irgendwas Freundliches für die Rohingya geplant oder verlauten lassen. Das heißt, die Perspektiven zurückzukehren sind schlecht, die Perspektiven hier zu bleiben sind schwierig und Bangladesch ist ganz klar, dass sie das nicht leisten können auf Dauer. Das heißt, es bleibt ein großes Niveau an Frustration und Hoffnungslosigkeit.
Das wollte ich gerade sagen. Also das, was du beschreibst, klingt für mich total schrecklich. Also es ist ein Überleben, aber auch mehr irgendwie nicht so, wie ich das so wahrnehme. Das klingt wirklich sehr frustrierend. Aber ich würde gerne nochmal verstehen, wie ist denn die Stimmung da vor Ort, wenn man da so durchläuft durch dieses Camp? Und vor allen Dingen, was könnt ihr anbieten, um die Situation ganz konkret für die Menschen zu verbessern? Was habt ihr da für Programme?
Also wir, die verschiedenen Sektionen von MSF haben verschiedene primäre Gesundheitszentren bis hin zu einem Krankenhaus, ganz in der Nähe von meinem Projekt, wo wir auch kompliziertere Operationen durchführen können. Und alles, was schwieriger ist, müssen wir dann referieren Richtung Chittagong oder Cox Bazar. Insgesamt ist der Schwerpunkt von MSF in dem Megacamp sexuelle und reproduktive Gesundheit, Frauen als eine besonders vulnerable Gruppe innerhalb dieser an sich schon sehr vulnerablen Bevölkerung ist eine der Zielgruppen, mit denen wir arbeiten, Frauen und Kinder. Und in dem Projekt, in dem ich speziell arbeite, wir fokalisieren seit einem halben Jahr jetzt nur noch auf sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt und auf mentale Gesundheit. Das heißt, wir bieten psychosoziale Dienste an, Beratung. Wir haben eine Psychiaterin da, die das Programm unterstützt, um mit Leuten mit mentalen Problemen, psychischen Problemen zu unterstützen. Zu der anderen Frage, wie ist die Stimmung im Camp, wenn man da durchläuft? Und das ist das Erstaunliche, ne? Die Leute haben halt trotzdem einen Alltag und die Leute haben trotzdem Leben dort und wenn es Abend wird und die Hitze des Tages runtergeht, dann spielen die Kinder auf der Straße mit irgendeinem Ball oder rutschen auf irgendwelchen Plastiktüten die Hänge runter. Männer sitzen zusammen und spielen Karten oder quatschen miteinander. Also die Stimmung wirkt erstmal entspannt, aber sobald du ins Gespräch kommst, merkst du natürlich, in was für eine Herausforderung ist, mentale Herausforderung, jeden Tag aufzustehen und seinem Tagesgeschäft nachzugehen. Und dann gibt es noch das Problem, ich kriege diese ganzen Camps hier nur in der Tageszeit mit. In der Nacht gibt es verschiedene Gruppen innerhalb der Camps, die um Vorherrschaft kämpfen und so weiter. Es kommt zu Gewalt und Schießereien und auch Entführungen, sodass die nächtliche Stimmung quasi nochmal eine ganz andere ist, zu der ich gar nicht so viel sagen kann, weil ich das gar nicht miterlebe.
Wir haben ja jetzt schon einiges über die Situation der Menschen erfahren, aber wir wollen jetzt auch von Ihnen hören. Christian, ihr habt Menschen ja auch befragt, ne? Nach ihrem Leben im Camp.
Genau, also auch hier ist es ja wichtig, wir können mit Erik sprechen, wir können uns das anhören, aber letztendlich ist es wahrscheinlich spannender, nochmal zu verstehen, wie es den Menschen selber geht. Wir haben da mit Noyum gesprochen. Noyum hat uns seinen Nachnamen nicht verraten, er lebt aber bereits seit über 6 Jahren mit seiner Frau und seinen Kindern im Camp und er spricht über die Herausforderung für ihn und seine Familie.
Das Leben im Camp ist sehr schwierig. Wir überleben mit der Unterstützung, die wir von der Regierung bekommen. Wir können nichts für unsere Kinder zurücklegen und die Herausforderungen hier im Camp werden immer größer. Ich versuche meinen Kindern alles beizubringen, das ich selbst weiß, denn wir können ihnen keine richtige Ausbildung ermöglichen. Hier können wir unseren Kindern nichts bieten, weil wir ihnen nicht helfen können, sich weiterzuentwickeln. Es wäre besser für meine Familie, wenn wir mit vollen Rechten nach Myanmar zurückkehren könnten. Wenn wir länger hier bleiben, sehen wir keine gute Zukunft. An der Situation, in der wir uns jetzt befinden, kann eine einzelne Person nichts ändern.
Habiba ist eine Jugendliche, die mit ihrer Familie ebenfalls schon seit über 6 Jahren im Camp lebt. Sie hat Träume. Lasst uns doch hören, was sich diese junge Frau wünscht.
Ich möchte viele Dinge tun, aber ich weiß nicht wie. Ich habe einen Traum. Seit ich auf einem Smartphone und in der Realität gesehen habe, dass andere Menschen zum Zelten und Picknicken rausgehen in die Natur. Ich habe den Traum, das auch zu tun. Aber hier kann ich so etwas nicht machen. Und ich möchte gerne Ärztin werden, um meiner Gemeinschaft zu helfen. Aber ohne Ausbildung kann ich das nicht.
Also wenn ich das höre, dass das Picknick rausgehen in die Natur, dass das ein Traum ist, macht, glaube ich, nochmal umso deutlicher, wie schwer die Situation vor Ort sein muss. Erik, du hast vorhin schon mal erwähnt, dass es eigentlich wenig Hoffnung gibt, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie realistisch ist es, dass ja Habibas Träume Wirklichkeit werden und was brauchen die Menschen jetzt am dringendsten?
Also das Beeindruckende finde ich, dass die Leute immer noch Hoffnung haben und ich bewundere sehr, dass sie das schaffen, Träume zu entwickeln. Ich persönlich bin gerade ein bisschen ratlos, in welche Richtung das gehen soll. Die Menschen hier bräuchten eigentlich Perspektiven, sie bräuchten Bildungsmöglichkeiten, sie bräuchten sicheres Umfeld, bessere medizinische Versorgung, bessere hygienische Bedingungen, Bewegungsfreiheit, die Möglichkeit, das Camp zu verlassen und sich aussuchen zu können, von wem sie sich behandeln lassen oder wo sie Arbeit finden. Sie müssten überhaupt Arbeit finden dürfen, also Einkommensmöglichkeiten, die Möglichkeit haben, für ihre Familien und für sich selber zu sorgen. Und es gibt viele vergessene Krisen in der Welt. Diese hier ist leider eine davon und meiner Ansicht nach bräuchte die Causa der Rohingya auf jeden Fall weit mehr globale Aufmerksamkeit und eine globale Lösung, weil zwischen Bangladesch und Myanmar scheint es gerade nicht auf eine hinzulaufen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich und dein Team auch intensive Erfahrungen waren. Erst mit den Menschen im Tschad natürlich, jetzt in Bangladesch. Was bleibt denn bei dir so Positives, wenn du an diese Arbeit im Fluchtkontext denkst? Ich kann mich gerade noch erinnern, du hast erzählt, wenn man so durch das Camp läuft, sind da auch Kinder, die spielen und da gibt es natürlich auch einen Alltag. Also mir würde, glaube ich, das irgendwie Hoffnung machen, dass man erkennt, auch in so einer schwierigen Situation schaffen es Menschen, warum auch immer, eine Resilienz zu entwickeln und einen Alltag und auch ja was Schönes zu erleben, auch wenn die Umstände so schrecklich sind. Also hast du da vielleicht noch mehr Sachen, die für dich auch irgendwie so eine Positivität am Ende übrig lassen?
Also positiv ist auf jeden Fall die Mitarbeitenden hier. Ich bin nur ein kurzer Gast. Ich werde hier 7, 8, vielleicht 12 Monate sein, ne? Aber die Teams, die hier seit Jahren arbeiten, die immer noch mit großer Motivation und Nächstenliebe letztendlich und Energie da reinstecken, um die Lebensbedingungen der Menschen, mit denen sie arbeiten, für die sie arbeiten, zu verbessern. Dann diese Selbstständigkeit der Leute, also diese Fähigkeit, die Grundbedürfnisse zu versuchen zumindest und diesen Willen, diese Resilienz, sich die selber zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen und zu mobilisieren. Also das finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend zu sehen und die Würde und die Stärke, mit der die Leute dann doch jeden Tag wieder losgehen. Also ein Beispiel aus Bangladesch im Camp vor Februar war das, glaube ich, ist eins der Camps zum großen Teil abgebrannt. Also 800 Unterkünfte sind verbrannt. Nachbarschaft und die Nachbarcamps waren sehr schnell da, um zu unterstützen. Ein Monat war ich dann bei einem unserer Freiwilligen zu einer Hochzeit eingeladen, der damals auch seine Unterkunft verloren hatte. Sein Sohn konnte damals dann nicht heiraten wegen des Brandes. Und dann war ich jetzt vor einem Monat bei der Hochzeit. Und es war für mich schön zu sehen, dass das Leben dann halt doch irgendwie weitergeht und die ihre Träume leben und ihre Wünsche und irgendwie es organisiert kriegen, sich Freude zu verschaffen auch. Das, trotz aller Herausforderungen und Frustrationen, die man hat, weil man natürlich nicht allmächtig ist und diese festgefahrenen Situationen nicht an sich verändern wird, sind das trotzdem so Aspekte, die mir das Weiterarbeiten sehr schmackhaft machen.
Das kann man auch hören, finde ich. Also dein Engagement und deine Freude an der Arbeit, die hört man auch. Vielen, vielen Dank, Erik. Das waren wirklich sehr eindrückliche und auch anschauliche Berichte, auch wenn sie für mich als Außenstehender, nicht Ärzte ohne Grenzen Mitarbeiter sozusagen wirklich schwer vorstellbar sind. Umso besser, dass ihr diese wichtige, wichtige Arbeit macht und auch danke dafür, Erik.
Ja, danke. War schön. kleiner Ausflug zu euch.
Ja, auch von mir super vielen Dank, Erik und liebe Hörerinnen, bevor ihr jetzt den Podcast ausmacht, wollte ich natürlich nochmal um Feedback bitten, euch auf die Möglichkeit aufmerksam machen, Feedback zu geben. Schreibt uns gerne unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Über Anregungen, Kritik, Vorschläge für weitere Folgen etc. freuen wir uns sehr. Die Mailadresse ist natürlich in den Shownotes und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende Juli.
Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Folgt uns, so verpasst ihr nämlich keine Folge mehr und lasst auch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel. Über regelmäßiges Hören und auch Weiterempfehlen freuen wir uns nämlich sehr. Das war's für diese Folge und damit sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Erik, alles Gute weiterhin dir in Bangladesch. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dich zuzuschalten zu uns ins Studio.
Danke, ciao.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Sebastian Bär und Anna Hallmann. Sprecherin Bettina Konradi, Anna Hallmann, Clara Schneider, Ante Bußmann und Alexander Stolz. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi.